Wir wollen miteinander beten zu Beginn unserer Bibelstunde. Treuer Gott und Vater, in Jesus Christus dürfen wir uns heute Abend um dein Wort versammeln. Wir danken dir, dass wir so in der Mitte dieser Woche innehalten können, stille halten können, um auf dich zu hören. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du zu uns redest, auch durch das, was Rainer Wörz heute zu sagen hat, und dass du ihn segnest in der Verkündigung deines Wortes und deines Willens. Wir danken dir für deine heilige Schrift, Herr, in der du uns deinen Willen offenbarst und dass sie der Maßstab unseres Lebens ist. Wir denken jetzt aber auch an dein Volk Israel, das Bundesvolk deiner ersten Liebe. Herr, wir möchten Israel dir anbefehlen, wir möchten für Israel einstehen und es segnen, ganz besonders die Regierung, die mit vielen Entscheidungen konfrontiert ist. Wir bitten dich, Herr, dass du diesem Verantwortlichen dort führst und leitest nach deinem guten Willen. Und auch uns selbst wollen wir immer wieder unter deinen Willen stellen und dich bitten, Herr, dass du unser Leben in deine Hand nimmst, auch das durch das, was wir jetzt hören. Und so schenk du deinen Segen dazu, zum Reden und zum Hören. Wir beten dich an, wir geben dir allein alle Ehre. Amen.
Ja, ich habe ein ganz spezielles Thema, Seniorenehe. Und ich dachte eigentlich, das Thema an sich ist schon klar, aber Andreas Schäfer meinte, man müsste noch was erklären dazu machen. Ich habe einfach formuliert, ist Seniorenehe biblisch? Aber er hat wahrscheinlich recht. Viele werden nicht wissen, was versteht man denn in diesem Sinn unter Seniorenehe? Also das ist eine Ehe, die zwar kirchlich gesegnet wird, aber nicht auf dem Standesamt geschlossen wird. Das ist ja seit einer Änderung des Personenstandsregisters seit dem 01.01.2009 möglich. Und die Frage ist, was sagt die Bibel dazu? Die Frage hat sich uns natürlich hier im Haus auch schon gestellt, da ja auch Freikirchen, Kirchen und Gemeinschaften und Verbände unterschiedlich mit diesem Thema umgegangen sind. Und dann ergeben sich natürlich Fragen, was ist jetzt, wenn jemand so verheiratet bei uns aufschlägt, was ist, wenn die beiden ein Doppelzimmer wollen, was ist auf einer Israelreise, wenn die sich zusammen anmelden und so weiter. Und wie verhalten wir uns überhaupt seelsorgerlich bei Gemeindeaufnahmen und so weiter. Und das hat uns dann zu grundsätzlichen Überlegungen gebracht, dass wir das mal klären müssen. Und mein Freund Holger Steuer und ich, wir haben uns diese Aufgabe angenommen und im Wesentlichen wurde das dann auch so übernommen von verantwortlichen Brüderkreis, so dass die Position, die ich heute Abend vortrage, nicht einfach nur meine Position ist, sondern mehr oder weniger die offizielle Position der Langensteinbacher Höhe, wenn auch mit Nuancen vielleicht am einen oder anderen Punkt. Jetzt ist es ja bei solchen Themen immer so, dass ich daran erinnert bin, was mir eine ganze Reihe von erfahrenen Brüdern schon gesagt haben. Peter Hane sagt immer, alles ist Biografie. Kurt Schäfer, der Vater von Andreas Schäfer, sagte mir, dass das eigene Leben immer auch sozusagen die Auslegung mitbestimmt. Er hat es, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, so formuliert, wir haben viele Fragen gemeinsam besprochen, jeder predigt sein eigenes Leben. Und ich sage das deswegen am Anfang, weil wir gerade bei diesen Themen unheimlich versucht sind, unseren eigenen Weg, unsere eigene Haltung, unsere eigene familiäre Situation zu rechtfertigen. Das gilt in jeder Hinsicht. Und es ist schwer, nirgendwo ist der Mensch, sage ich gerne, so subjektiv als in Bezug auf sich selber. Und deswegen brauchen wir die anderen und brauchen wir auch den Austausch und das Gespräch. Es gilt ja ganz generell, dass niemand sagen kann, ich habe es erkannt und niemand anders weiß Bescheid. Das ist immer schon ein schlechtes Zeichen. Das konnten vielleicht die erste Generation, die Apostel, die wortgründende Generation sagen, weil Gott ihnen eine besondere Vollmacht gegeben hat. Aber seitdem gilt anhand des Wortes Gottes das Ringen um die Wahrheit. Nun darf aber diese Erkenntnis auch nicht zur Beliebigkeit führen. Da wäre ja auch ein Trugschluss so nach dem Motto, naja, wenn denn keiner ganz genau und ganz sicher immer alles weiß, dann lassen wir doch irgendwo alles stehen. Und das ist ja auch unsere Zeit, diese Beliebigkeitskultur, die auch hineingekommen ist in die Gemeinden Und hier wollen wir mal fragen, was sagt eigentlich die Bibel zur Ehe? Und ein oder andere mag sagen, ja, zum Beispiel euch junge Leute, interessiert mich das. Ich habe nicht vor, eine Senioren-Ehe zu schließen, und wenn, dann stellt sich die Frage in 50 Jahren oder in 40 oder in 60, wenn der Herr nicht vorherkommt. Aber es steht ja dahinter die Grundsatzfrage, A, was hat Priorität, das Wort oder der Zeitgeist? Und wenn wir uns, und ich glaube, wir sind uns einig, die Grundlage ist das Wort, dann ist immer noch die Frage, was sagt das Wort? Aber wie gesagt, Vorsicht, ich werde nachher Pfarrer Kochlovius zitieren und sagen und von ihm das erwähnen, dass er sagt, das ist ein hausgemachtes Problem. Also wenn wir diese Bibelstunde mit dieser Thematik vor 100 Jahren hätten uns alle nur angeguckt. Hä, was, wo, wie, um was geht's eigentlich? Keine Ahnung. Ist doch gar kein Problem. Natürlich, gesellschaftliche Veränderungen bringen auch neue Problemstellungen, aber die Bibel hat eine Antwort. Schauen wir uns zunächst einmal die Sonderstellung des Menschen an. Die Ehe muss grundsätzlich verstanden werden, um zu erkennen, dass alles, was mit Beziehung zu Gott und ehelichen Beziehungen zu hat, in der Schrift einen besonderen Stellenwert hat. Also es gibt Dinge, ich weiß nicht, da kann man rumfuhrwerken, aber da ist es nicht so entscheidend. Aber es gibt zentrale und allerzentralste Elemente, alles was mit Jesus, seinem Werk, seinem Wesen, seinen Gedanken, seinem Willen, seiner Sendung zu tun hat, ist absolut Zentrum. Und dann abgeleitet gibt es auch zentralere Fragen, die große Bedeutung haben, was ist Gemeinde, was ist der Unterschied zu Israel, was ist der Heißplan Gottes, was sind die Gedanken Gottes, wie ist das Herz Gottes, das ist schon wieder allerzentralstes allerdings. Und ich habe letzte Konferenz bei den Tagen der Orientierung gesagt, ich würde mal gerne eine gute Antwort wissen auf die Frage, nur mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben ja am Anfang der Geschichte den Übergang von Israel als Berufung, als Volk. Parallel läuft schon die Gemeinde an und dann sozusagen geht Israel in die Diaspora. Und jetzt leben wir ja wieder in so einer Übergangszeit. Und wie formulieren wir jetzt als Gemeinde korrekt unsere Haltung zu dem, was Gott dort macht? Sie sind nur im Fleisch. Aber es ist doch schon Gottes Handeln. Ja? Das sind so Fragen, aber da würde ich jetzt nicht sagen, die sind unbedingt heiß notwendig. Aber Ehe ist schon was Wichtiges, weil es mit dem Grund Menschsein zu tun hat. Am Anfang heißt es ja, 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bild in seinem Zählem, zum Vollmachtsdarsteller. Zählem hat auch mit Autorität zu tun. Zum Vollmachtsdarsteller Gottes schuf er ihn, und dann kommt Plural, er schuf sie, männlich, weiblich. Warum habe ich das jetzt so betont? Wir wissen ja, wie aus dem einen zwei geworden sind, aber wir sehen an dieser Stelle Zweigeschlechtlichkeit, Mann, Frau, das war von Anfang an Prinzip Gottes. Kein Unfall, sondern Ehe ist ein Grundgedanke Gottes in dieser Welt, auch noch in der ungefallenen Welt. Adam und Eva waren ja die ersten Menschen. Dreimal steht hier das für göttliches ursprüngliches Schaffen hebräische Wort Bara. Die beiden Menschen entspringen direkt göttlichem schöpferischen Handeln. Dietrich Bonhoeffer sagt, hier gibt es keinen Übergang von irgendwoher. Hier ist Neuschöpfung. Der Mensch ist ein neues Werk Gottes. Ja, und warum hat Gott den Menschen geschaffen? Habe ich ja schon oft gesagt, viele haben das jetzt schon mehrfach von mir gehört. Zum einen, Gott will Beziehung. Gott ist sozial. Ein bisschen komisch, aber ist so. Er will Beziehung, er will Gegenüber. Und er schafft sich eine Schöpfung, um ein Gegenüber zu haben und insbesondere sein Zählem, sein im Bild geschaffenen Menschen, um Gemeinschaft in Liebe mit ihm zu haben, ihn zu erfüllen, ihn zu segnen, sich an ihm zu freuen und natürlich der Mensch Gott gegenüber. Aber der Mensch ist auch geschaffen mit bestimmten Aufgaben als Königspriester Gottes. Und wissen Sie alle, in 1. Mose 3 haben wir den Beziehungsbruch des Menschen mit Gott. Nicht Gott hat den Menschen die rote Karte gezeigt, sondern der Mensch Gott, und Gott hat das akzeptiert. Und jetzt sehr wichtig, mit der gestörten Gottesbeziehung sind auch alle anderen Beziehungen in der Schöpfung gestört. Wir haben ein gestörtes Verhältnis oder unterbrochenes Verhältnis nicht nur zu Gott, sondern auch untereinander, auch in Ehe und Familie und zur restlichen Ktisis, das ist ein griechisches Wort und bedeutet Geschaffenes. Also, dass der Mensch ein Raubtier ist, das wissen wir nicht erst seit Schillers Gedicht Die Glocke. Der furchtbarste ist der Mensch in seinem Wahn. Und wir leben in einer Zeit, da kann einem ja schon Angst werden, wenn man nicht wüsste, dass Gott im Regiment sitzt, wo der Mensch theoretisch und auch praktisch in der Lage wäre, atomar, vielleicht auch biologisch, chemisch, die ganze Welt zu verwüsten. Aber wenn die alle auf den Knopf drücken und Gott das nicht verhindert, dann haben wir einen atomaren Flächenbrand. Ja, auch die Ehe war von Anfang an gewollt und gesegnet. Wir lesen in Vers 28 desselben Kapitels, Gott segnete sie, wieder Mehrzahl, weil ja manche sagen, nee, das war alles erst nach dem sechsten Tag. Nein, am sechsten Tag Mann und Frau. Aus einem wurden zwei. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch, füllet die Erde, macht sie euch untertan oder herrschet. Also beide, Mann und Frau, und zwar in der Gemeinschaft, empfangen den Segen und Auftrag. Man könnte fast zugespitzt sagen, nur in der Gemeinschaft. Ist vielleicht überzogen, aber es ist in der Sache gerechtfertigt. Eine Zweiheit, die sich freiwillig in Liebe wieder zur Einheit findet und gemeinsam gesegnet und beauftragt wird. Nun, in 2. Mose 18 heißt es, Sie kennen alle das Wort, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und nun, ich weiß gar nicht, ich glaube, das müsste Luther sein, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das klingt so ein bisschen nach Hilfsarbeiterin für die Frau. Das ist Luther. Esa kenekdo ist also, muss nicht so wiedergegeben werden. Martin Buber sagt, ein Gegenpart, also ein Pendant, ein Antipode, der aber gewinn- und segensbringend in Einheit sich bei der Unterschiedlichkeit zum Mann bewegt. Auf Augenhöhe. Ist ein Ehrentitel, ist kein Mensch zweiter Klasse. Es gibt ja Religion, da ist die Frau Mensch zweiter Klasse. Und wir können da gar nicht so richtig ermessen, was das Christentum für eine Revolution gebracht hat in die antike Welt. Zu der Zeit war in der griechisch-römischen Welt eine Frau nur sehr beschränkt rechtsfähig und abhängig, also theoretisch, zu Hause hatte sie vielleicht, wie wir sagen würden, doch die Hosen an, aber theoretisch brauchte sie für alles Mögliche die Zustimmung ihres Mannes oder, wenn sie nicht verheiratet war, ihres Vaters, des Pater Familias, des Oberhaupts der Familie. Also von Gott her, von vornherein auf Augenhöhe, aber unterschiedlich, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Nun, im Judentum ist diese Beauftragung Gottes ein Mitzvot. Ehe und Kinder sind Mitzvot, die nur in Ausnahmefällen missachtet werden können. Das heißt, der fromme Jude, der hat ja kein Neues Testament, aber im Wesentlichen ist auch nicht groß verändert worden im Neuen Testament, für den ist keine Frage, ob er heiraten soll, sondern das ist der Normalfall. Ausnahmsweise von der Ausnahme die Ausnahme kann er auch mal nicht heiraten. Aber eigentlich, das ist ein Gebot Gottes, genauso wie das Kinder da sind. Was für Probleme eine Gesellschaft bekommt, die Ehe und Familie mit Kindern nicht als Grundbaustein hat und so total mit der göttlichen Ordnung wie etwa im Genderismus, in der freien Sexualität ohne Bindung und Kinderlosigkeit und Abtreibung die göttliche Ordnung bricht, das sehen wir in unserer Zeit. Es ist ja ein Generalangriff auf Gottes Ordnung. Nicht nur, dass man Gott abgeschafft hat, die Welt ist aus sich selbst entstanden. Es braucht keinen Gott, es lenkt kein Gott, es trägt kein Gott, es gibt keinen Gott, der Ziele setzt, der Gebote setzt, wir sind selber Gott. Und so sieht es dann auch in den anderen Bindungen aus, vielfach kaputte Ehen, Familien, abgeschobene Kinder. Dr. Egelkraut, mindestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat eine revolutionäre Veränderung in Sexualverhalten, Ehe und Familie eingesetzt, das, soweit wir es erkennen, in der Geschichte beispiellos ist. Das fällt uns gar nicht auf. weil wir, ich sage jetzt mal, ich bin Jahrgang 64, wir sind darin groß geworden. Ja, wobei, ich muss sagen, selbst ich habe manchmal Mühe, also was sich in den 90er und Nullerjahren noch alles dazu entwickelt hat und jetzt, das gibt es auch gar nicht. Ja. Aber wie muss es erst für einen Mensch sein, der vom Zweiten oder gar vom Ersten Weltkrieg geboren ist oder gar im 17., 18. Jahrhundert. Da war auch nicht alles gut. Fleisch bleibt Fleisch, aber es war zumindest formell, wurde die Ordnung Gottes noch hochgehalten und versucht einzuhalten. Also ich sage manchmal zu meiner Frau, ich glaube, die Leute von Sodom und Gomorra, die würden schamrot werden, wenn die heute sehen würden, was alles so möglich ist. Das gab es noch nie. Nun also, der Mensch sollte in dieser Zweiheit Mann und Frau eine neue Einheit bilden, obwohl es zwei sind. Schon im hebräischen Text wird es deutlich, Ich, Mann und Isha, Frau, die gehören zusammen. Es geht um eine lebenslange Ehe, ein Team, das die gemeinsame große Aufgabe auf Erden zusammen angeht. Rabbi Samson Raphael Hirsch, der bedeutendste Rabbiner des 19. Jahrhunderts im deutschsprachigen Raum, die für einen zu große Aufgabe muss geteilt werden. Das Ziel der Vollkommenheit, das die Erdenwelt durch ihn erreichen soll, Aufgabe, das Ziel der Vollkommenheit, das die Erdenwelt durch ihn erreichen soll, das ist die von Gott gesetzte Aufgabe, Heilsmittler, Königspriester, Ordnunggeber, Taktgeber, all das soll der Mensch sein. Dass die Erdenwelt durch ihn erreichen soll, wird nicht vollkommen erreicht, solange er alleine steht. Das ist auch ein hartes Wort. He? Es braucht beide. Und so ist das Wort, ich habe schon gesagt, Eser Kenegdo, Eser ist Beistand, ist Hilfe, hat aber auch mit Starksein zu tun. Das heißt, die Ehegemeinschaft kann auch verstanden werden. Hilfe liegt in der Stärke des gemeinsamen Handelns. Und jetzt, wenn ich das so sage, meine Güte, wann kommt er mal zur Seniorenehe? Aber Sie merken, was für eine Perle, was für ein Geschenk da Gott gegeben hat. Und alles, was besonders wichtig ist, will der Diabolos, so ein griechisches Wort für den Teufel, durcheinanderbringen, durcheinanderwerfen, stören. Na, ob die Antilope drei Flecken hat oder vier, who cares, wen interessiert's? Heute habe ich bei online gesehen, warum hat der Tiger Streifen? Ich sagte, warum nicht? Habe nicht nachgeguckt, interessiert mich nicht. Aber der Teufel fokussiert sich auf die zentralen Dinge. Deswegen erleben wir in dieser babylonisch-antichristlichen Zeit einen Generalangriff auf die Grundelemente der Gesellschaft. Die Gottesbeziehung muss zerschossen werden, ist weithin schon geschehen. Ein Schöpfer darf nicht geehrt werden, der ist wissenschaftlich abgeschafft, obwohl Wissenschaftler, die sich den Fragen stellen, sagen, naja, wir können vieles beschreiben und erklären, aber warum, wissen wir immer noch nicht. Aber es wird dann eben die Frage dadurch wegmoderiert, so sage ich das mal. Braucht kein Gott. Und jetzt wird es die Beziehung Ehe, Familie, das wird so in Frage gestellt, als wir vor 30 Jahren schon über die letzten Tage Helen in Arosa oder so gesprochen haben, das haben wir uns gar nicht vorstellen können, dass es das einmal gibt, dass man sozusagen nicht davon ausgeht, dass es zweierlei Menschen gibt, im Normalfall Mann und Frau und so weiter. Ich brauche das ja alles nicht weiter ausführen. Also, dass es so total eine Erodierung der göttlichen Ordnung gibt. Also, Hilfe liegt in der Stärke gemeinsamen Handelns. Es gibt einen netten Witz, der ist nicht ernst gemeint, ein Ehewitz. Ehe ist dazu da, die Probleme gemeinsam zu lösen, die man vorher nicht hatte. Ja. Aber es ist ja nicht die biblische Ordnung. Also Gott ordnet. Und was ihm wichtig ist, das ordnet er besonders sorgfältig. Ich meine, Gott ist immer total sorgfältig, aber da sagt er besonders viel dazu, weil es große Bedeutung hat. Der Teufel dagegen verwirrt, entgrenzt bei Geschlechtern, Kultur, Länder, Begabung, Ethnien, Religion, finanziellen Verantwortung, Alters, Aussehensfragen. Es ist ein großes Wirrwarr. Wissen Sie, ich will die alte Zeit nicht idealisieren, aber die alte Kaufmannsehre, da hat man sich die Hand gegeben, übrigens im Edelsteinhandel, der weit in jüdischer Hand ist, in Antwerpen funktioniert es noch bis heute weltweit, die geben sich die Hand und da wird es ja, Und heute ist eine Zeit, da schließt man, also ungelogen, unter Konzernen solche Verträge mit hunderten Seiten, mit einem Heer von Juristen, und nachher wird doch gestritten und geklagt. Eine Wortverwirrung, eine Begriffsvermischung, und die hat auch den Bereich der Ehe erreicht. Man spricht von Ehe ähnlich. Was soll das sein? Ist das eine Ehe oder ist das keine Ehe? Nochmal ganz kurz das Problem skizzieren, das sich eben für die Gemeinden seit 01.01.2009 nochmal verschärft gestellt hat. Im Zuge der Christianisierung haben die Kirchen quasi staatliche Funktionen übernommen. Man war Christ von Geburt an, die Kinder wurden getauft, das war gar keine Frage im 11. oder 12. oder 14. Jahrhundert. Es gab auch nur eine Kirche, die katholische Kirche, später waren es dann zwei. Aber es war keine Frage, und die Kirche hatte so eine Position, dass sie sogar quasi nach katholischem Verständnis sogar überstaatlich war, aber zumindest staatliche Aufgaben wahrnahmen. Und infolgedessen wurde dann in diesen christlichen Staaten die Ehe in der Kirche geschlossen. Und das war dann staatlich anerkannt. Also da wurde dann ins Buch in der Kirche, wie nennt man das Teil, den Kirchenbuch? Kirchenbuch. Naja, also wenn Sie alte familiäre Beziehungen suchen, dann müssen Sie immer in die Kirchenbücher gehen. Ja? Taufurkunden und Heiratsbuch und was da ist. Der Staat hat da nichts. Also bis ins 19. Jahrhundert wurde die Ehe vor dem Altar der Kirche geschlossen, und das war auch die staatliche Ehe. Dann im Zuge der Liberalisierung und des Zivilcode, vor allem infolge auch der Französischen Revolution 1789, kam immer mehr auch die Zivilehe auf. Und jetzt interessant, ein kleines Detail. Wissen Sie, wer 1855 die erste zivilrechtliche Trauung, also vor einer staatlichen Stelle, einem Standesamt, nicht in einer Kirche durchgesetzt hat? Natürlich wissen Sie es nicht, ich hätte es auch nicht gewusst, aber ich habe es nachgeschaut. Das war ein Baptistenprediger, August Friedrich Wilhelm Häse, und seine Frau Meta Schütte. Die galten ja für die großen Kirchen als Sekte oder waren zumindest nicht anerkannt. Und der Pfarrer oder der Priester hat ihnen die Eheschließung verweigert. Und dann sagt er, wo soll man jetzt heiraten? Die Kirche macht es nicht, es gibt nichts anderes. Und das war dann mit auch infolge des Kulturkampfes Bismarcks Zeit eine Folge, dass staatliche Standesämter eingeführt werden. Und dann hat man sogar gesagt, Moment einmal, damit wir das nicht verwechseln, galt von 1877 bis 2008 folgende Regelung. Ehen werden, man kann sagen ganz Europa, in Nordamerika und so weiter, aber werden, bleiben wir mal in Deutschland, werden rechtsverbindlich als Ehe nur vor dem staatlichen Standesamt geschlossen. Und erst dann darf eine kirchliche Handlung, eine Segnung oder so etwas danach erfolgen. Warum waren die so streng? Weil sie gesagt haben, wir möchten nicht ein Durcheinander haben. Dass er sozusagen die Kirchen trauen und der Staat traut, und was gilt jetzt und was gilt nicht. Außerdem ist der Staat, Säkularisierung, ganz klar von der Kirche zu trennen, und die Kirche kann sich nicht anmaßen, staatliche Rechte einfach zu nehmen. Okay? Das ist also so eine Entwicklung gewesen. Jetzt hat man dann, und das ist das Problem, am 01.01.2009 eine Gesetzesänderung des sogenannten Personenstandsregisters vorgenommen und hat gesagt, der Staat hat nichts dagegen, wenn jetzt auch kirchliche Segnungshandlungen ohne staatliche Trauung beim Standesamt vorher erfolgt ist oder überhaupt erfolgt. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das Problem deutlich geworden? Ja, vorne wird genickt, hinten wird hoffentlich nicht geschlafen. Ist das Problem deutlich geworden? Wenn Sie das Problem nicht verstehen, dann verstehen Sie auch die Antwort nicht. Ich denke mal ja. Jetzt ist die Frage, ist das ein Weg für Christen? Dass zwei sagen, ja, meine Witwenrente wird ja gekürzt oder gar gestrichen. Fritz, wenn wir heiraten, oder Jupp oder Karl oder wie auch immer, dann machen wir es doch so, wir bleiben staatlich gesehen eigenständige Rechtsperson, gehen keine Ehe ein, aber wir bitten den Pastor oder den Pfarrer oder sonst jemand, uns quasi vor Gott zu segnen und zu trauen. Das ist also die Grundfrage. Nun natürlich, diese kirchliche Trauhandlung ohne standesamtliche Handlung davor, währenddessen oder danach, entfaltet keinerlei Rechtswirkungen. Also wenn jemand nach diesem kirchlichen Recht gesegnet, getraut ist und er muss beim Finanzamt oder irgendwo seinen Personenstand angeben, dann muss er angeben, verwitwet oder ledig. Er ist nicht verheiratet nach staatlichem Recht. Nun gibt es eine Reihe von Argumenten, die dafür sprechen, dass man das durchaus machen kann. Ich habe mir mal 5 zusammengesucht. Erstens, die Bibel würde einer rein kirchlichen Eheschließung nicht widersprechen. Zweitens, für Christen wäre es ja eh entscheidend, was vor Gott geschieht und nicht vor der Welt, sodass eine kirchliche Trau- und Segenshandlung für eine Eheschließung ausreicht. Ich will nochmal sagen, dass jetzt an diesem Beispiel die Grundfrage, die dahinter steht, ist, was bestimmt den Christen die Gemeinde? Welche gesellschaftlichen Trends, welchen Zeitgeist können wir guten Gewissens übernehmen und welche nicht? Und da muss man geschärft werden, biblisch zu denken. Und das machen wir jetzt anhand dieser Fragen. Dritter Punkt, da vor Gott eine Ehe besteht, braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Zumal ja auch der Staat mittlerweile viele andere Formen des Zusammenlebens, wie zum Beispiel die gleichgeschlechtliche Partnerschaft, akzeptiert und sogar rechtlich schützt. Viertens, der Staat handelt unrecht, wenn er die hinterbliebenen Rente bei einer Heirat des verwitweten Teils streicht oder kürzt, da man dafür durch die Abgaben einen lebenslangen Anspruch erworben habe. Und fünftens, man könne auch deshalb nicht auf eine hinterbliebenen Rente verzichten, da dies zu schwierigen finanziellen Verhältnissen im Alter führen kann. Also das sind so im Wesentlichen die Argumente, die angeführt werden, warum man losgelöst von einer staatlichen Trauung eine kirchliche Segnungs- oder Trauhandlung in Anspruch nehmen kann und dann infolgedessen auch zusammenleben kann und verheiratet ist und in der Gemeinde als verheiratet gilt. Nun, diese Argumente haben eine ganze Reihe von Kirchen und Freikirchen überzeugt, sodass es nicht wenige gibt, wo es gottesdienstliche Trauung mit Segenszuspruch gibt, ohne dass eine standesamtliche Trauung stattfindet. Jetzt habe ich Ihnen nochmal 4 Gründe der sogenannten Gegner der Seniorenehe. Das ist eigentlich Quatsch. Ich muss mal einen kurzen Einschub machen. Wissen Sie, es gibt Leute, die haben für alles Verständnis und finden alles irgendwie gut und reden ständig von Liebe, Barmherzigkeit und Toleranz und so weiter. Die ecken auch nirgend an, die haben null Probleme. Und Leute, die vielleicht auch manchmal etwas zu sehr, aber doch sehr auch sagen, ja, aber ist das schriftgemäß und da steht das und da steht das, werden ganz leicht in die gesetzliche Ecke geschoben und in die lieblose Ecke und unbarmherzig und so, wäre doch Gott nicht und so. Aber mit solchen plakativen und mit solchen Totschlaggruppeneinteilungen kann man nicht wirklich arbeiten. Das macht leider immer die Gesellschaft. Mehr, wir hatten letzten Samstag am Tag der Orientierung einen ausgezeichneten Vortrag von Professor Holthaus über die Entwicklung in unserer Gesellschaft, müssen Sie sich unbedingt besorgen. Und danach wird ja gar nicht mehr miteinander gesprochen, es werden nicht wirklich Argumente ausgetauscht, sondern es werden unangenehme Positionen diffamiert oder gleich irgendwie in die Pfanne gehauen. Ja, die ewigen Liberalen, da kann's, also man geht gar nicht mehr aufs Argument ein und umgekehrt, ja, das ist doch alles antiquiert und rechts, also irgendwie schon halb braun auch, ne? Also es findet kaum noch eine Diskussion, ein inhaltlicher Austausch, leider bis ins Parlament hinein. Ein großes Problem unserer Zeit. Die USA ist fast noch einen Schritt weiter. Das ist ja schlimm. Ich will nun keine politische Partei nennen, aber Sie kennen alle die Protagonisten dort, was die sich um die Ohren hauen. Ich meine, muss doch so sein, dass man im Zweifelsfall an einen Tisch sitzen kann und sagen kann, um der gemeinsamen Sache willen müssen wir jetzt einen Weg finden. Aber wenn ich jetzt mit anderen natürlich alles abspreche, wenn ich ihn total diffamiere, wenn ich sage, der ist persona non grata, dann kann ich das nicht mehr. Dann kann ich 50.000 Mal reden, wir sind gegen die Spaltung der Gesellschaft. Sie ist gespalten, weil einfach ein Teil schon ausgegrenzt ist. So rum und so rum. Das ist sehr schwierig und das sehe ich mit großem Bedauern, wenn ich das sage. Das erinnert sehr stark an Weimar. Dazwischen war noch die Polizei, die hat dann Kloppe gekriegt von beiden Seiten. Das war jetzt auf den Straßen und dann kam die Wirtschaftsdepression und dann hat man total die Ränder gewählt. Und wie es weitergegangen ist, wissen Sie ja. Also das, was man nicht wollte, hat man herbeigeführt, indem man es unbedingt falsch verhindern wollte. Also jetzt die Argumente der Gegner der Seniorenehe. Eine Ehe, so das erste Argument, wird im biblischen Sinn öffentlich und nach der jeweils gültigen rechtlichen staatlichen Rechtsordnung geschlossen. Also eben nicht nur in einem geistlichen Bereich. Das wäre bei uns der Standesbeamte. Zweitens, es ist falsch, Ehe abwertend und Ehe zersetzend eine Regelung des Staates durch nicht-eheliches Zusammenleben noch zu unterstützen. Also da wird ja immer vorausgesetzt, es ist keine Ehe. Drittens, das falsche Vorbild führt die junge Generation, herzlich willkommen, die in unserer Zeit in diesem Bereich sowieso sehr gefährdet ist. Die zwei aus dem Jugendkreis, die mit 18 sagen, wir fahren mit dem Zwei-Mann-Zelt nach Griechenland. Ja, aber das geht doch nicht. Wieso? Wir lieben uns und vor Gott gehören wir auch schon zusammen. Und? Was wollen wir ihnen sagen? Was wollen wir Leuten sagen, die vielleicht in gar keine Gemeinde gehen? Gibt's ja auch. Die keinen Pastor haben. Ich kenne immer mehr freie Kreise. Wer spricht da dann den Segen? Und gilt es dann auch? Oder macht es der Hauskreisleiter? Oder zur Not der Jugendkreisleiter? Sie merken, das wird sehr schwierig. Wer ist dann verheiratet, wer ist nicht verheiratet? Vor allem, wenn die wieder auseinandergehen. Was ist dann? Im staatlichen Eherecht ist klar geregelt. Da gibt es ein Scheidungsrecht. Da müssen dann rechtliche Ansprüche und Versorgungsansprüche und so geregelt werden. Aber man merkt eben, Sie merken ja schon, wo ich hin will, dass das andere gar keine Ehe ist. Man kann einfach auseinandergehen. Mir ist auch nichts bekannt, dass es ein kirchliches Scheidungsrecht gibt. Man segnet die Leute zwar und sagt, sie sind vor Gott verheiratet, aber dann müsste man ja für den Sonderfall, dass eine Scheidung biblisch möglich ist, auch eine Art Scheidungsverfahren haben, auch öffentlich bekannt machen. Habe ich noch nie gehört. Der vierte Grund ist, wer nicht mehr Witwe oder Witwe ist, verliert eben auch den rechtlichen und damit den finanziellen Anspruch des Staates, der diesem eingeräumt wird, weil der Staat die Versorgung auf anderem Weg eben in der Ehe sieht. Jetzt, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt zur Seniorenehe nichts anderes wie ganz generell zur Ehe. Das ist ein fremdes Konstrukt. Es gibt in der Bibel nicht, um so zu sagen, den Abschnitt Seniorenehe. Also ich, Paulus, sage euch, und das sage ich jetzt in über 50 Jahren. In der Bibel war es so, ich, Paulus, der Ältere, da fragt man immer, wie alt war der Mann? Über 50, galt im Altertum schon als alt. Der Mann wurde ja nur 55, 60. Das gilt jetzt für die Alten, das gilt für die Normalen und das gilt für die Jungen. Ehe ist Ehe. Also es gibt da gar kein spezielles Verständnis, losgelöst vom Lebensalter. Die sogenannte Seniorenehe ist keine biblische Form der Ehe, sondern schlicht ein Produkt unserer Beliebigkeitskultur. Eine weitere Spielart der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Eben nicht rechtlich verbindlich, eben nicht mit allen rechtlichen Konsequenzen. Und da muss ich auch diese Begriffsverwirrung wieder ansprechen. Der Feind bringt ja auch durch Begriffsverwirrung das Denken durcheinander. Worte prägen. Paulus sagt, hab ein Muster gesunder Worte, das ist sicherlich auf die Lehre bezogen, aber auch ganz generell, wenn man alles Liebe nennt, auch Perversion oder Sodomie oder sowas, dann entstellt und verwirrt man ja den richtigen Gebrauch des Liebesbegriffes. Stimmt's? Ich kann nicht bei Pädophilie sagen, der liebt halt Kinder. Damit mache ich die Liebe zu etwas, was sie nie ist, jedenfalls aus biblischer Sicht. Und da ist der Feind ein Meister. Und wir sollten Begrifflichkeiten, zentrale Begrifflichkeiten exakt benutzen. Das lernt man in der Juristerei von vorne bis hinten. Exakt benutzen und auch ein Muster. Das heißt, wir sollten nicht ständig die Begriffe durcheinander bringen. Wir sollten nicht Dinge sagen, die verwirren. Das macht der babylonische Verwirrungsgeist, der immer mehr. Also ich habe ja schon gesagt, Seniorenehe, eheähnlich, Lebenspartner, was ist das dann? Ja, ist das eine Art Ehepartner oder nicht? Oder Lebensabschnittspartner? Also große Verwirrung, Ehe, dann eben die gleichgeschlechtliche eingetragene Partnerschaft oder Ehe, kann ja inzwischen auch gesegnet werden. Also Sie merken, da geht es Kraut und Rüben und eigentlich ist irgendwie alles auch okay und alles auch erlaubt. Das ist so die Grundtendenz. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass die Antwort in einer Rechtsinstitution, Gericht, Finanzamt, Standesamt, Ordnungsamt, Grundbuchamt, sonst irgendwas, sind Sie verheiratet, sich immer und ganz allein nach der standesamtlichen Eintragung richtet. Ich war auch mal kurze Zeit Standesbeamter. Und also ich habe beide Ehen schon geschlossen, standesamtlich und geistlich. Und wissen Sie, ich habe immer das gleiche Beispiel, aber es passt einfach. Wenn dann jemand gekommen ist, was nicht der Fall war, und hat nach, einmal habe ich es im Ausländerrecht erlebt, aber im Standesrecht nicht, aber und hat dann gesagt, ja Sie, ich bin mir so unsicher, meine Frau guckt mich seit 2 Wochen so schräg an, bin ich wirklich verheiratet? Sag ich, guter Mann, das ist mir wurscht, wie Ihre Frau Sie anschaut. Ob sie sie mag oder nicht mag, schauen Sie, das ist ja heute digital, aber ich mache mein Buch auf, Standesamtsurkunde, da steht drin, Meier Huber hat Erna Fritz geheiratet, heißt jetzt Erna Meier. Punkt. Sie sind für mich verheiratet, bis da drin steht geschieden. Mir völlig wurscht, wie Sie sich fühlen, was Sie sonst mit sich machen lassen haben oder auch nicht. Also das ist die staatliche Position und ich muss eins sagen, der Staat wollte und will auch nie von dieser Position weg. Er hat nur gesagt, heute besteht ja nicht mehr die Gefahr, dass man eine kirchliche Segnungshandlung mit einer Eheschließung verwechselt. Macht, was er wollt. Da haben wir kein Problem. Der Staat sagt auch, du kannst ohne Trauschein zusammenleben. Können wir ja auch nicht. Also nicht alles, was der Staat erlaubt, ist biblisch möglich. Das ist kein Argument. Also, die Schrift warnt, dass wir gleichförmig der Welt uns bewegen, Römer 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Aber die Schrift ist maßgeblich, kann ja sein, wir irren uns, wir müssen unsere Position auch irgendwann mal ändern, ich habe das schon oft gesagt, ich musste das schon immer wieder mal machen. Ja, komisch, wenn so ein Jungspund schon alles weiß. Das geht gar nicht. Ich habe Respekt und Hut ab vor denen, die mit 80 noch sagen, sag mal, wie du es siehst und nimm mir mal deine Argumente. Und dann sagt er vielleicht, leuchtet mir nicht ein, so schwache Argumente habe ich noch nie gehört. Oder er sagt, das klingt gut, ich muss drüber nachdenken. Und das habe ich dem Herrn vom Herrn erbeten, lebenslanges Lernen. Jünger heißt auch Lernende, heißt auch solche, die nicht vollendet sind, heißt solche, die auf dem Weg sind. Und wir verkünden auch nicht letzte Wahrheiten, sondern sind Zeugen Jesu, aber wir stehen zum Wort der Wahrheit. Nun, warum gibt es sowas wie Seniorenehe? Sie liegt natürlich im Zeitgeist, denn im Zeitgeist liegt auch die Unverbindlichkeit. Ich meine, wenn ich nicht gläubig wäre, würde ich sagen, oh Mann, haben die Christen Probleme. Oh Mann, haben die Christen Probleme. Wenn ich mit jemandem zusammenleben will und mit dem ins Bett will, dann mache ich das. Und wenn ich die Nase voll habe, dann wechsle ich halt wieder. Oder auch 3 nebeneinander oder was. Der Zeitgeist ist sowieso auf diesem Trip. Man versteht es unter Freiheit. Die Zahl der Eheschließungen hat von 1976 sich von 510.000 Paaren, also die sich trauen lassen haben standesamtlich, auf 373.000 reduziert. Und heute wird es 15, 20 Jahre später noch schlechter sein. Man liebt die Freiheit in Anführungszeichen, die Beliebigkeit. Und das zieht halt auch in die Gemeinden ein. Und Gott ist ein Gott der Verbindlichkeit. Und gerade im Bereich der Ehe und Kindern ist ihm wichtig, dass es stabile, verlässlich, auch rechtliche Verhältnisse gibt und nicht Wischiwaschi. Patchwork und mein Papi 2 und mein Papi 4 oder Eltern 1. Mir sagte mal ein kleines, oder ja, so klein war es gar nicht mehr, Grundschüler, mein Papi heißt derzeit. Na, weil die Mama hat auch mal wieder einen anderen Papi. Also Mann, aber ist dann mein Papi. Nun, ich breche keinen, ich habe ja gesagt, ich wäre ja gar nicht anders. Ich bin ja kein Deut besser. Sie? Nee, sind wir nicht. Ne? Aber wir können es besser wissen, weil wir die Gnade haben, dass wir das Licht des Evangeliums haben. Der Hauptgrund für die Senioren ist natürlich die finanzielle Einbuße. Das ist klar. Man könnte es zugespitzt formulieren, ist vielleicht ein bisschen gemein. Senioren-Ehe, dieses Konstrukt gibt es oft nur aus einem Grund des Geldes wegen. Der Hintergrund ist natürlich, was heute zunehmend abnehmend ist, dass früher oft das Ehemodell des Alleinverdieners, Soziologen sagen, ja, das liegt auch, dass wir ärmer geworden sind und anspruchsvoller, sodass heute ein Gehalt gar nicht mehr reicht und es eineinhalb oder zwei sein müssen. Aber früher war es halt so, der Mann hat in der Regel gearbeitet und die Frau war zu Hause. Und jetzt war es nämlich im Scheidungsfall, war die Frau ja, oder im Todesfall des Mannes war die Frau ja unversorgt. Sie hat ja keine Rentenansprüche. Da hat der Staat gesagt, das kann ja nicht sein, und hat die sogenannte Witwenrente eingeführt. Die Witwenrente sind so grob über den Daumen gepeilt, weiß nicht, ob es noch heute gilt, 60 vom 100 der normalen Rente. Also wenn der Mann 2000 Euro kriegt und verstirbt, dann kriegt die Frau 1200 Euro. Ja, auch im Pensionsrecht ähnlich. 60 vom 100, 60%. Das ist eine Art Sozialleistung, weil man die Lebensleistung gewürdigt hat. Man hat dann aber gesagt, wenn aber die Frau wieder heiratet, vielleicht einen leitenden Regierungsdirektor, dann braucht sie auch diese Leistung nicht mehr oder nur noch zum Teil. Und deswegen wird dann in so einem Fall die Witwenrente gekürzt, weil sie als Sozialleistung verstanden wird. Zwar über die Renten ausbezahlt, aber eine Sozialleistung. Also man hat keinen eigenen, und das kapieren so viele Leute nicht, die sagen, ich habe doch darauf einen Anspruch. Nein, hast du nicht. Sie können sagen, das ist politisch und rechtlich Quatsch und das muss geändert werden. Dann kämpfen sie mit ihrem Abgeordneten und im Landtag und gehen sie mit Plakaten, und wenn sie das wollen. Das ist aber keine geistliche Frage. Das Recht ist so im Moment. Und wir haben das als Christ zu akzeptieren, ob wir es gut finden oder nicht. Also das Problem ist abnehmend, weil immer mehr Frauen eine eigene Erwerbsbiografie haben. Aber jetzt gibt es eben doch noch, vor allem bei älteren Geschwistern, das Problem, dass vielleicht eine geringe Rente des Mannes ergänzt durch eine Witwenrente gerade so reicht. Und jetzt, wenn die Witwe heiratet, wird es auch noch gekürzt. Und dann wird es noch enger. Und das ist für viele ein Grund zu sagen, naja, das kann doch Gott ehrlich gesagt nicht wollen, mir steht's ja zu, wir haben ja die Argumente gehört und vor Gott sind wir ja verheiratet und so. Nach biblischer Definition besteht die Ehe aus drei Elementen. Es heißt in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Drei Elemente. Verlassen der Herkunftsfamilie, Akt der Loslösung, daran scheitern heute schon viele. Die sind nicht frei von der Mama oder vom Papa oder im Elternhaus. Biologisch vielleicht schon, aber nicht wirklich ein Thema für sich. Ich sage nur, der alte Hausvater Manfred Mössinger hat gesagt, heute endet die Pubertät mit 35, und das hat er schon vor 20, 25 Jahren gesagt. Heiraten können und ehefähig sein sind halt zwei Paar Dinge. Also verlassen meint nicht nur äußerlich, sondern auch eine eigenständige Persönlichkeit, die sich gelöst hat und trotzdem Vater und Mutter ehrt. Es gibt so viele, die müssen dann noch mit 50 bei Mama anrufen oder bei Papa oder trauen sich nicht, dem Mutter oder dem Vater zu sagen, ja, das kannst du so sehen, ich aber nicht. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, der zweite Punkt, seiner Frau anhängen. Das Wort heißt anleimen, sich binden. Es ist ein Akt der Verbindlichkeit. Eine Frau wird zu meiner Frau, ein Mann wird zu meinem Mann. Und der dritte ist ein Fleischwerden, das also das Wirkliche dann auch zusammenleben und zusammenkommen. Und das zweite entspricht dem Heiraten. Nach der Lösung und der Entscheidung für die eine oder den ein, übrigens nebenbei gesagt, wir hatten im Ausländerrecht auch immer das Problem der islamischen Ehe oder der Ehe nach Sinti- und Roma-Sitte. Da hat der Sippenältester, die zwei gehören jetzt zusammen. Die waren verheiratet nach Sinti- und Roma-Ordnung. Und im Islam hatte der eine zweite und eine Drittfrau. Was machen wir dann mit solchen Ehen? Also, und. Also Sie merken, unheimlich kompliziert, je mehr der Mensch da rumfuhrwerkt, desto schwieriger wird's. Was ist eigentlich, wenn dann so ein Mann stirbt? Gibt es dann dreimal Witwenrente oder wie ist das dann? Nee, also bisher haben wir noch die eine Ehe, aber das wird sicherlich auch fallen. Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 7, wenn sie sich nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Vers 9 oder Vers 36. Wenn er will, soll er heiraten. Vers 39, sie kann sich verheiraten. Also er geht von einem klaren Akt aus. Bis dahin ist sie unverheiratet oder er. Und dann erfolgt ein Akt, den er nicht erklären muss. Und dann sind sie verheiratet. Und das ist der Akt, der nach der jeweiligen Ordnung der Kultur und des Landes rechtlich verbindlich vorgeschrieben ist. Und das ist bei uns die standesamtliche Trauung. Also ich könnte viel noch zu sagen, zu welchen Verwirrungen und Irrungen das führt, wenn man kirchliche Trauung einführt. Das war immer so. Die Ehe hat auch einen Öffentlichkeits- und einen Rechtscharakter. In Maleachi 2, Vers 14 heißt, und Gott selber sagt es zum Beispiel auch in Hosea 2, ich habe dich verlobt und ich habe dich angenommen nach Recht und Gerecht. Da stehen juristische Begriffe. Ich habe mich rechtlich verbindlich an dich gebunden. Mit allen Aufgaben und Pflichten der Versorgung, auch der Pflege, auch der finanziellen Sicherstellung und so weiter. Und das ist nach wie vor so. Also im Ergebnis, in der Summe, kann man sagen, die sogenannte Seniorenehe ist keine Möglichkeit für einen Christen. Es ist mehr oder weniger eine Spielart der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Sie ist eheähnlich, so würde die Welt sagen, aber nicht Ehe im biblischen Sinn. Man sieht das eben auch, ich will das nur noch ganz kurz erwähnen, wir müssen zum Schluss kommen, wir haben ja noch unsere Mahlfeier, man sieht das ja auch bei der Beendigung. Die normale Ehe endet früher war das so, bis der Tod scheidet. Ja? Wenn einer stirbt, ist die Ehe auch getrennt. Oder Sonderfall, Matthäus 19, es gibt bestimmte Fälle, wo eine Scheidung biblisch möglich ist und gerechtfertigt ist. So endet die Ehe. Wie endet eigentlich eine Seniorenehe? Gut, mit dem Tod auch, aber ich habe das Problem schon angesprochen, wenn einer nicht mehr will, weil der Mann vielleicht fremd geht oder sonst irgendwas ist. Muss man dann vor der Gemeinde erklären, wir sind jetzt wieder geschieden. Also wir sollten hier sehr vorsichtig sein. Ich möchte auch einen Stab brechen für die, die vor diesen Schwierigkeiten und Problemen stehen. Wissen Sie, wenn man nicht betroffen ist, kann man leicht reden. Das Problem ist aber auch wiederum, man darf aus der Betroffenheit keine Lehre machen. Aber wir müssen unterscheiden zwischen dem, was wir von der Schrift her als Ideal erkennen und wie wir das in Liebe und mit Barmherzigkeit ausleben, ohne das umzustoßen. Ich mache ein unverfängliches Beispiel. Wir sind doch alle der Meinung, dass der heranwachsende Mensch, das habe ich schon gesagt, oder das heranwachsende im Mutterleib ein Mensch ist, von Anfang an. Also brauchen wir nicht nur mit den Fingern, sollen wir überhaupt nicht mit den Fingern zeigen, wenn da irgendwas schiefgegangen ist und da so eine 17-Jährige oder sonst auch jemand, ist ja auch egal, mit dem Bauch kommt. Sondern da sollten wir doch als Gemeinde gerade ganz besonders dahinter stehen, sagen, wir unterstützen dich, wir tragen dich, wir gucken dich nicht schräg an, das sollte man nicht sagen, das sollte man praktizieren, verstehen Sie? Und so denke ich auch, natürlich gibt es da Härten, Da gibt's ganz schwierige Situationen. Was habe ich in der Seelsorge und Norbert bestimmt noch viel mehr? Da zahlt der eine nicht, der verschleiert seine Einkünfte. Und also es ist, sie glauben gar nicht, was da auch gestritten wird, auch in gläubigen Ehen und geschiedenen Ehen. Es ist unglaublich, was da los ist. Und da muss die Gemeinde auch nicht nur einfach, sagen wir mal so, da steht geschrieben und rums, da muss halt gucken, wie du klarkommst, sondern wirklich mit Barmherzigkeit und Liebe, aber mit Klarheit sein. Weil wenn wir jetzt anfangen oder wenn wir hier auch anfangen zu eiern, irgendwann wird gar nichts mehr klar sein. Das ist also die falsche Toleranz. Martin Luther sagt, wer auf christliche Weise ehrlich sein will, und damit hat es ja diese Senioren ein Stück weit schon auch zu tun, weil ich sagte, die Hauptmotivation ist ja die finanzielle Seite und man will dem Staat nicht sagen, dass man eine neue Beziehung eingegangen ist und in dieser neuen Beziehung auch ein Stück weit mit versorgt ist. Das ist der Hauptgrund. Früher war es sogar noch so, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt auch schon lang draußen, wenn die Sozialämter oder die bestimmte Behörden erfahren haben, dass eine Lebensgemeinschaft besteht, dann wurde sogar rückwirkend gekürzt, weil man sagt, ihr lebt zusammen. Deswegen haben viele dann pro forma zwei unterschiedliche Adressen gehabt, wo sie faktisch an einer Adresse lebten. Heute ist der Staat da nicht mehr so, haben wir ja schon festgestellt. Also, aber wenn Sie es wüssten, wenn die Frau zum Amt gehen würde und sagen würde, wir leben in einer eheähnlichen Lebensgemeinschaft, Versorgungs- und Lebensgemeinschaft sind kirchlich gesegnet. Wer aber auf christliche Weise ehrlich sein will, der darf sich nicht schämen, arm und verachtet zu sein. Bitte, wenn man reich ist und viel hat, ist es leicht, das zu sagen. Der darf sich nicht schämen, arm und verachtet zu sein, geringe Werke zu tun. Er muss sich daran genügen lassen, aufs Erste, dass Gott sein Stand und Werk wohlgefalle, aufs Zweite, dass ihn Gott bestimmt ernähren wird, wenn er sich nur abmüht und schafft, so viel er kann, und wenn er nicht ein Junker und Fürst sein kann, dass er ein Dienstknecht und Magd sei. Denn Gott hat Matthäus 6, 31 bis 33 verheißen, sorget nicht, was ihr essen und trinken und anziehen sollt, suche zuvor Gottes Reich und sein Recht, und so soll euch alles zufallen. Und ich denke, mit der Unterstützung der Gemeinde und der Barmherzigkeit und der Liebe der Gemeinde sollten wir diesen Weg gehen und sollten der Erodierung und dem Eindringen von schriftauflösenden liberalen Positionen in jeglicher Hinsicht auch sittlich, moralisch und ethisch wehren. Ich will schließen, indem ich sage, ich habe am Tag der Orientierung, oder ich weiß gar nicht, wann ich es gesagt habe, ich glaube, wenn die Männer der ersten Generation in unsere Zeit kommen würden, aus dem ersten Jahrhundert, gut, die waren auch vieles gewohnt, siehe Korinther, aber manchmal denke ich, die wird es rückwärts wieder rausschlagen. Und umso mehr, es geht doch dem Herrn entgegen. Es geht doch dem Herrn entgegen. Bin gern bereit, und das gilt für die ganze Lahö, mich von der Schrift korrigieren zu lassen. Bis dahin lehnen wir eine kirchliche Trauung ohne Heirat hier ab. Es kann auch niemand Gemeindemitglied werden, der in einer solchen Beziehung lebt. Und wir haben auch ein Problem damit, wenn solche Personen ein Zimmer begehren. Bitte, es geht nicht gegen die Menschen, sondern es geht um Aufrechterhaltung der göttlichen Ordnung. Und damit viel Liebe und Barmherzigkeit. Ich habe schon Leute gehabt, die hatten drei Kinder und lebten schon 20 Jahre so zusammen. Da habe ich den Arm um sie gelegt und habe gesagt, jetzt macht doch vorhin die Sache klar. Ihr seid doch schon, da ist doch schon alles klar. Da machen wir jetzt vorhin es richtig. Auch bei Älteren habe ich das schon erlebt. Dann aufs Standesamt gegangen, dann haben wir da unten mit 6 Personen oder 4 Personen habe ich sie gesegnet. Schwupp, war alles in der Bahn Gottes. So einfach geht es. Und das möge Gott uns schenken, dass wir unser Leben an ihm ausrichten und nicht an den Weltmaßstäben. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir für deine Treue und deine Liebe und deine Orientierung. Du meinst es wirklich gut mit uns und du willst ja, dass Leben gelingt und Leben fruchtbar wird. Und dass wir vorankommen, dass wir wachsen und dass wir zum Segen gesetzt werden können. Und da danken wir dir, dass du uns immer wieder deine Maßstäbe, dass du uns immer wieder deine Leitlinien, deine Orientierungspunkte gibst, damit wir nicht sklavisch, nicht in gesetzlicher Weise, aber von Herzen wissend, du hast recht und es ist gut, dir zu folgen, in deinen Lebensordnungen wandeln und auf dich hören und gehorsam sind, weil wir dir vertrauen. Du weißt es besser, du hast den Überblick. Und selbst da, wo wir manchmal denken, wir verlieren mehr, als wir gewinnen, du weißt es besser. Und so danken wir dir, dass du auch gerade für die, die in diesen Fragen so angefochten sind und vielleicht auch lieblos behandelt werden und unverständlich angeschaut werden oder auf der anderen Seite zur Gottlosigkeit noch ermutigt werden, dass du ihnen einen guten Weg schenkst, mit dir als Dritten im Bund und dass dein heiliger Ehebund auch in dieser Weise geheiligt wird zum Zeugnis von der Welt, als Bund der Treue, den auch du mit deiner Welt hast und mit deinem Volk. Amen.